Musikgeschichten aus dem Musikverein. Ihr Kulturpodcast aus Kärnten.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Musikgeschichten aus dem Musikverein. Liebe Musikfreundinnen und Musikfreunde, ich darf auch heute wieder meinen lieben Freund, einen der arriviertesten Musikkritiker und profundesten Musikkenner hier bei uns begrüßen, Helmut Christian. Und wir sprechen über Robert Schumann. Schumann ist natürlich zweifelsohne eine der wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Romantik, ein exemplarischer Komponist des 19. Jahrhunderts, vor allem für seine Symphonien, wenngleich er auch eine sehr komplexe und schwierige Persönlichkeit war, worüber wir gleich sprechen werden. Wir beziehen uns in erster Linie zunächst einmal auf seine zweite Symphonie, eine Symphonie, die sehr selten eigentlich gehört wird. Helmut, wir beide haben die zweite ja in einer exemplarischen Aufführung bei den Salzburger Festspielen mit den Wiener Philharmonikern und auch Riccardo Muti gehört. Und man hört sie relativ selten. Zu Recht. Warum? Und was empfindest du oder welchen Bezug hast du zur zweiten Symphonie von Robert Schumann?
Ja, wie du schon erwähnt hast, sie wird sehr selten gespielt. Man hört in der Regel eigentlich die dritte, die Rheinische, ja, und dann eher noch die vierte. Die mit der Nummerierung ist auch wieder so ein bisschen ein Problem. Aber die zweite ist eben eine, die in einer sehr schwierigen Zeit komponiert wurde. Ich darf vielleicht auch kurz ein Zitat von Schumann selbst anführen, wo er eben gemeint hat, das war eben Dezember 1845, in mir paukt und trompetet es seit einigen Tagen sehr, ich weiß nicht, was daraus werden wird. Das hat er seinem Freund und Kollegen, dem berühmten Felix Mendelssohn Bartholdy, damals in einem Brief geschrieben. Und was da getönte in seinem Kopf, war vermutlich die ersten Ideen für seine Symphonie in C-Dur. Er hat für den Entwurf dann nur 16 Tage gebraucht und die Instrumentierung und Ausarbeitung aber nahmen dann Monate in Anspruch. Er hatte da eine lange Phase der Depression hinter sich, über das werden wir dann eh wahrscheinlich noch im Detail reden, hat über Schwindel, nervöse Zustände, schreckliche Schwäche geklagt und hat dann noch erwähnt, die Symphonie schrieb ich im Dezember 1845 noch halb krank. Mir ist, als müsste man ihr dies anhören. Erst im letzten Satz fing ich an, mich wieder besser zu fühlen und ich habe mich dann wohler gefühlt. Also diese Symphonie hat für ihn therapeutische Wirkung gehabt. Und man kann meiner Meinung nach diese depressive Phase, vor allem im zweiten Satz, der ja wirkliche Schmerzensklänge hat, hören.
Ja, diese psychischen Störungen, die führen ja dann wirklich zu einem wirklich fürchterlichen und dramatischen Ende, über das wir heute auch noch dann natürlich zu sprechen haben, vor allem in Bezug auf ein ganz berühmtes, bedeutendes Musikwerk. Schumann leidet schon unter Halluzinationen. Und es gibt auch Zeugnisse von ihm selbst, wo er meint, Ideen zu dieser Symphonie sind von zwei fiktiven Persönlichkeiten ihm zugekommen, von Florestan und Eusebius. Jetzt muss man vielleicht noch erwähnen, Schumann war Mitbegründer der sogenannten Davidsbündler. Das war eine Art Geheimbund, wo sich Musik- und kulturinteressierte Menschen im Kaffeehaus zum arabischen Kofferbaum getroffen haben, um über Kultur zu sprechen. Und das war aber eher ein geistiger Bund, denn dieser Vereinigung gehörten auch fiktive Persönlichkeiten an und einige hat eben Schumann sogar benannt, so wie eben diese beiden. Schumann ist ja auch Mitbegründer der Neuen Musikzeitschrift, die in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden ist, womit eigentlich auch der Beginn eines musikalischen Journalismus zu sehen ist. Und sehr viele Musikkritiken oder Essays über Musik hat er unter dem Pseudonym Florestan und Eusebius verfasst. Und laut Schumann ist Florestan der Leidenschaftliche und Eusebius eher der Beruhigende, der Wohlwollende. Aber wenn wir schon vom zweiten Satz diesen Scherzo, diesen fast etwas manischen Satz Schumanns gesprochen haben, dann hören wir mal da kurz hinein und lassen uns von dieser wahnhaften Berauschung sozusagen einmal mitreißen. Ja, wahrhaft ein, man könnte sagen, ein Perpetuum mobile, das wir also hier in diesem zweiten Satz, der ja bereits das Scherzo ist. Also Schumann hat hier auch wie bereits Beethoven in seiner 9. Sinfonie die Satzfolge umgestellt und den schnellen, scherzohaften Teil, der in diesem Fall bei Gott nicht lustig ist, an die zweite Stelle gestellt. Und der langsame, getragene Satz, jetzt könnte man sagen, vielleicht der Einfluss des guten Eusebius, kommt dann an der dritten Stelle als großes leidenschaftliches Adagio. Aber wenn wir von Musikkritik und von Florestan und von Eusebius sprechen, Helmut, du verwendest ja einen Doppelnamen als dein, nicht Pseudonym, aber als deinen Künstlernamen, wenn du Kritiken schreibst. Helmut Christian. Hast du auch zwei Seelen in deiner Brust? Ist Helmut der Kritische und Christian der Wohlwollende? Oder wie gehst du überhaupt daran, eine Kritik zu schreiben? Wie bereitest du dich vor oder wie machst du das im Vorfeld? Machst du Notizen? Erzähl uns einmal sozusagen etwas aus deiner Werkstatt hinter den Kulissen.
Naja, es ist so, wahrscheinlich hat jeder Mensch zwei Seelen in seiner Brust. Aber ich habe eigentlich so schizophrene Anwandlungen eher nicht. Also bei mir ist nicht der eine Name für positiv und der andere Name für negative Kritiken. Das kann ich von mir nicht behaupten. Die Kritiken in der Regel sind so, ich schöpfe natürlich aus einem langen, einer Rezeptionsgeschichte sozusagen. Ich habe lange seit meinem 13. Lebensjahr konkret, also Musik gehört, Opern, jede Menge und symphonische Werke, und dadurch hat man natürlich schon eine gewisse Erfahrung. Ich habe selber über 12 Jahre Klavier gelernt und wurde meine große Leidenschaft. Und wenn ich jetzt ein Werk, wie zum Beispiel, nehmen wir an, die G-Moll-Symphonie von Mozart mir anhöre, die große, dann brauche ich mich natürlich nicht vorbereiten, weil die kenne ich. Aber wenn ich natürlich Werke mir anhören soll und beschreiben soll, dann ist eigentlich schon üblich, dass ich mich vorbereite, intensiv mit verschiedenen CD-Aufnahmen beziehungsweise mit Literatur. Und so kommt eigentlich dann die Situation, dass ich mich anmaße, das zu beurteilen.
Und damit du nicht wesentlich tiefer in die Materie einsteigst, und aber auch Sie, meine sehr Damen und Herren, wenn Sie unsere Konzerte besuchen oder auch Musik hören, wenn Sie natürlich den Podcast verfolgen, dann haben Sie einen wesentlich intensiveren Einstieg in die Musik und können dann auch sozusagen einen wesentlich größeren Genuss daraus lukrieren. Bevor wir jetzt über die sehr komplexe Persönlichkeit Schumanns sprechen, hören wir aber noch kurz in den Schluss des dritten Satzes hinein, sozusagen die zweite Seite Schumanns, eine melancholische. Ich sage den Streichern immer, da müssen die Saiten zu glühen beginnen. Musik Helmut, das ist schon angesprochen worden, Schumann hatte ein sehr komplexes Leben. Über dieses ließe sich natürlich jetzt abendfüllend sprechen. Das können und wollen wir an dieser Stelle nicht tun. Aber kannst du uns ein paar Dinge erzählen, sozusagen, warum es eigentlich kein sehr glückliches Leben war? Und gerade diese melancholische Seite wird ja in den beiden Werken, die wir heute besprechen, vordergründig behandelt.
Ganz kurz, er hatte einige Schicksalsschläge zu bewältigen und negative Erlebnisse in seinem Leben. Da war zum Beispiel der Wunsch der Mutter, Jus, Rechtswissenschaften zu studieren. Das hat er dann widerwillig gemacht, führte aber zu nichts. Dann war das Positiv jetzt wieder das Treffen mit Friedrich Wieck, diesen kunstliebenden Klavierpädagogen, der ihm zwar viel beigebracht hat, der ihm aber wieder die Hochzeit mit seiner Tochter, die doch um einiges jünger war, Clara Wieck, die spätere tolle Pianistin und auch Komponistin Clara Schumann werden sollte, verboten. Er musste das übers Gericht erstreiten, die Situation, und konnte sie dann heiraten. Zuvor hat er sich noch selbst mit einem mechanischen Werkzeug die rechte Hand ruiniert, eine selbst erfundene Geschichte mit fanatischem Klavier üben. Und konnte dann nicht mehr in dem Sinne spielen, hat sich mehr dem Komponieren zugewandt. Und dann war eben noch sie haben 8 Kinder bekommen, das muss man sich einmal vorstellen, in der heutigen Zeit. Und dann kamen diese manisch-depressive Phase, heute würde man sagen die bipolare Störung mit Abspannung, Nervenschwäche und so weiter. Ich habe da was gefunden, also da wird zitiert, also er hat damals in einem Wintertag im Herbst 1853 hat er eben mit einem geblümten Morgenmantel und barfuß in Stiefeln das Haus verlassen. Das war ein Rosenmontag in Düsseldorf, ist dann zum Fluss gegangen, hat den Ehering in den Fluss geworfen und ist dann hinuntergesprungen. Da waren Gott sei Dank Schiffer dabei, die das gemerkt haben, diesen Aufprall, und haben ihn dann aus dem Wasser herausgezogen. Er ist dann selbst in die Nervenheilanstalt in der Nähe von Bonn gebracht worden und dort ist er leider dann verstorben. Er hat dann die Nahrungsaufnahme verweigert. Also es war eigentlich eine sehr tragische Situation in seinem Leben, wobei er werkmäßig, kennen wir seine 4 Symphonien, seine Lieder, und Klavierstücke und ganz bekannt wahrscheinlich, also für mich, das Klavierkonzert in A-Moll, das ja sehr häufig gespielt wird.
Und es ist interessant, auch das Cellokonzert steht in A-Moll und es heißt ja so schön, man considerare prima la natura del modo sopra quale vorrà comporre la cantilena, überlege dir die Natur einer Tonart, in der du deine Musik schreibst. Und A-Moll ist symptomatisch die Tonart der Leere. Also er hat immer wieder quasi dieses Gefühl der Leere in sich verspürt, diese Verzweiflung. Und diese Bipolarität wurde vielleicht noch gesteigert durch dieses nach wie vor nicht vollkommen geklärte Dreiecksverhältnis mit Johannes Brahms, der ja zu klarer auf jeden Fall eine Liebesbeziehung hat, ob es eine erotische Beziehung war, sei dahingestellt, das werden wir, glaube ich, auch nie genau erfahren können. Einerseits hat Schumann Brahms gefördert, sehr geschätzt, er war ja um einiges jünger. Andererseits muss er ja gesehen haben, dass seine um vieles jüngere Ehefrau große Sympathien für den jungen Freund der Familie hegt. Und auch hier, aber über das Thema Clara und Johannes Brahms wäre eine eigene Folge fast einmal indiziert, wenn wir über Brahms zu sprechen kommen. Aber diese Probleme der Psyche, die bipolare Störung und diese Theorie hält sich auch sehr hartnäckig in der Musikwissenschaft und Literatur, dass seine Geisteskrankheit auch durch eine frühere Syphilis-Infektion sozusagen befördert hätte sein können. Wir wissen es nicht genau. Auch diese Möglichkeit, die hier besteht, führt natürlich zu diesem tragischen Ende, dem Suizidversuch und dann einer selbst gewollten Einweisungen in die Irrenanstalt, weil er ja sogar seine Frau weggeschickt hat und gesagt, ich bin mir von mir selber nicht sicher, ich könnte dir etwas antun, geh bitte weg. Also er hatte sich offensichtlich selbst nicht im Griff. Und gerade in dieser Zeit ist sein letztes Werk entstanden, die sogenannten Geistervariationen, an sich ein Klavierwerk. Und wir werden diese Geistervariationen in einer Deutung, in einer Instrumentation am 4. Mai vom Lappländischen Kammerorchester im Musikverein Kärnten zu Gehör bekommen. Eine Instrumentation ist natürlich immer eine noch intensivere Interpretation eines Werkes. Und diese Geistervariationen sind entstanden vor und nach dem Suizidversuch. Also man kann sich hier schon sehr in diese melancholische und traurige Stimmung dieses Genius des 19. Jahrhunderts hineinversetzen.
Er hat da noch in seinem Tagebuch also Aufzeichnungen geführt, die ich gefunden habe, wo er dann schreibt, er hat regelrechte Halluzinationen gehabt, Gehörhalluzinationen, abends sehr starke und peinliche Gehöraffektion, noch schlimmer, aber auch wunderbar am nächsten Tag und dann wieder wunderbares Leiden, wunderschöne Musik und er sagt dann, Engel hätten sie ihm vorgesungen und nach den Aufzeichnungen sei es sogar Franz Schubert selbst gewesen, der ihm das Thema aus dem Jenseits diktiert habe.
Und ein Thema von berührender Schönheit.